Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg.
Die jüdische Feiertagssaison ist noch nicht vorüber und in Hannover zerschlägt bereits ein Synagogenfenster zu Yom Kippur, dem höchsten der jüdischen Feiertage. Dazu spreche ich gleich mit Arkadi Litwan aus der dortigen Gemeinde in Hannover. Und danach stelle ich Ihnen noch den kommenden Feiertag vor, der am Sonntag beginnt. Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Vorgestern Abend während des abschließenden Yom Kippur-Gottesdienstes ist in der Hannoveraner Synagoge Heckelstraße ein Fenster geborsten. Ein Geschoss wurde noch nicht gefunden, ein mutmaßlich antisemitischer Anschlag kann aber nicht ausgeschlossen werden, weswegen auch der Staatsschutz ermittelt. Der Gottesdienst wurde weitergeführt und die Polizei unternahm im Anschluss die Ermittlungen. Erinnerungen an das Attentat von Halle von vor 3 Jahren werden wach. Damals versprach die niedersächsische Landesregierung unter Stefan Weil von der SPD, die Sicherheit für jüdisches Leben zu erhöhen. Vor der Sendung habe ich Arkadi Litwan aus dem Vorstand der jüdischen Gemeinde Hannover gefragt, ob die Landesregierung ihr Versprechen eingelöst hat.
Ja, die Gelder sind zur Verfügung gestellt, sind noch nicht abgerufen, aber die stehen sozusagen bereit. Und Kriminalpolizei hat uns Empfehlungen gegeben, was gemacht werden muss aus deren Sicht. Wir haben Angebote angefordert und teilweise schon Aufträge vergeben.
5 Millionen Euro stehen im Raum, die für Sicherheitsmaßnahmen in der Synagoge ausgegeben werden sollen. Waren Sie zum Yom Kippur-Gottesdienst in dieser Synagoge anwesend?
Ach, selbstverständlich.
Welche Reaktion folgte denn auf den Bruch des Fensters? Wurde der Abschlussgottesdienst, das Ne'ilah-Gebet, denn einfach fortgeführt?
Ja, das Gottesdienst ging weiter und diejenigen, die Gottesdienst geführt haben, die haben weitergemacht. Und einige sind rausgegangen, um Polizei, die vor der Tür stand, aufmerksam zu machen. Und die haben sofort eine Unterstützung geholt. Da kamen kriminelle Ermittler dazu und die haben alles aufgenommen.
Wie war im Anschluss die Stimmung unter den Betenden?
Ja, die waren so ein bisschen geschockt, aber so, es war unangenehm, aber so ein tiefen Schreck haben wir nicht gekriegt. Wir sind in Hannover nicht gewöhnt, das.
Und dennoch werden landesweit Attentate auf jüdische Menschen und Einrichtungen verübt. Hatten Sie keine Angst, dass weitere Scheiben kaputt gehen würden?
Wir sind vorsichtig, aber was betrifft mich zum Beispiel, Angst habe ich nicht. Und ich glaube, die meisten in der Gemeinde auch nicht. Niemand hat Gottesdienst verlassen. Und dann war Fastenbrechen. Und da alle eigentlich Anwesenden geblieben zum Fastenbrechen. Nichts war unterbrochen. Gut, vielleicht bei einem oder anderen waren die Stimmung ein bisschen bedrückt, aber ansonsten, es war nichts Gravierendes.
War denn niemand im Außenbereich der Synagoge und konnte den oder die mutmaßlich Angreifenden sehen?
Niemand wurde gesehen und da gab es einige. Wir haben Kameras auch, allerdings nicht in allen Bereichen. Die waren auch überprüft und bis heute nichts festgestellt worden.
Kann es sich eventuell um einen Angriff mit einer Steinschleuder oder etwas Ähnlichem von der vielbefahrenen Freudenstraße hinter der Synagoge handeln?
Es könnte, das ist eine der Optionen. Allerdings steht im Rahmen auch Option, dass es könnte auch ein Vorgel gewesen sein. Es ist auch nicht auszuschließen.
Sie meinen also ein irrgeleiteter Vogel, der gegen die Scheibe geflogen ist und die Scheibe zum Bersten gebracht hat?
So ist es. Und dieser Verdacht wird auch erhärtet dadurch, dass kein Gegenstand gefunden worden ist.
Sie selbst sind vor 32 Jahren aus Odessa nach Deutschland gekommen, waren dort auch Gemeindevorsteher. Wie angespannt empfinden Sie das jüdische Leben in Deutschland, dass eine zerbrochene Scheibe so eine Aufruhr hervorbringen kann?
Das wissen wir alle, dass in Deutschland leider die Lage ist angespannt. Besonders wenn es kommen solche Begriffe Yom Kippur, Halle, und das wird sofort Verbindung hergestellt. Und das selbstverständlich macht unruhig.
Solche Verbindungen liegen ja auch nahe, denn Judenhass kann zwar oft als Solotat gelesen werden, dennoch kommen die Aggressionen meist nicht aus dem Blauen. Oft sind die Täterinnen und Täter gut vernetzt. Wo wir aber bei Halle sind. Nach dem dortigen Anschlag berichteten Betroffene davon, dass die Polizei unsensibel mit ihnen umgegangen wäre. Sie wären teils angeschrien worden. Wie war die Stimmung bei Ihnen?
Nö, das würde ich nicht sagen. Auf keinen Fall. Ganz Gegenteil. Nee, über Unsensibilität würde ich auf gar keinen Fall sprechen.
Das Laubhüttenfest Sukkot steht jetzt am Wochenende an. Da versammeln sich Menschen in provisorischen Bauten im Außenbereich. Wie beeinflusst Sie diese Tat in der Durchführung des Festes? Was muss jetzt sofort getan werden, um die Sicherheit jüdischen Lebens bei Ihnen zu garantieren?
Ich glaube nicht, dass wir brauchen noch irgendwelche Maßnahmen, außer die, die sowieso immer laufen. Was betrifft die Laubhütte, die wird gebaut, hat man schon angefangen, es wird zu Ende gebracht. Das nimmt alles seinen Lauf.
Ich sprach mit Arkadi Litwan aus dem Vorstand der jüdischen Gemeinde Hannover, der sich vom Bruch eines Synagogenfensters während des Yom Kippur-Gottesdienstes vor 2 Tagen nicht aus der Fassung bringen lässt.
Ja, danke Ihnen und auf gar keinen Fall, wir lassen uns aus der Ruhe zu bringen.
Im vorigen Gespräch haben wir bereits kurz über Sukkot gesprochen. Nach Rosh Hashanah und Yom Kippur beginnt Sukkot, das Laubhüttenfest, am Sonntagabend. Es ist eine Art Erntedankfest und wie auch die anderen 2 jüdischen Wallfahrtsfeste, Pessach und Shavuot, hat Sukkot neben der biblischen Herleitung diese landwirtschaftliche Bedeutung. Jüdinnen und Juden sollen dann für eine Woche ihre sicheren Häuser verlassen und in eine Laubhütte ohne festes Dach umziehen, also quasi mit Blick auf den Himmel und die Sterne. Dazu gibt es auch noch Feststräuße, die in alle Himmelsrichtungen geschüttelt werden. Ein Gebot mit weltumfassendem Hintergrund, wie Elin Hinrichsen weiß.
Ein Palmenzweig, also ein Palmenblatt, was noch nicht aufgegangen ist, sondern eben wirklich noch ganz geschlossen ist, sieht fast aus wie so ein Schwert.
So Ulrike Offenberg, Rabbinerin. Art Nummer 1 also, ein langer Dattelpalmzweig.
Dann Myrtenzweige und Weidenzweigen von Bachweiden.
Dazu als 4. ganz wichtig die Frucht des Prachtbaumes. So steht es in der Tora. Eine spezielle dickschalige Zitrusart. Warum es gerade diese 4 Arten sein sollen, weiß man nicht, erzählt Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln weiter. Entsprechend haben sich die jüdischen Gelehrten im Laufe der Jahrtausende viele Gedanken zu ihrer Bedeutung gemacht. Beispiel 1.
Sie werden gedeutet auch als Symbole für Wasser, denn zu Sukkot wird das Land gerichtet in Bezug auf Wasser.
Gerichtet ist ein biblischer Ausdruck und soll heißen, es entscheidet sich in dieser Zeit, wie viel Regen in der kommenden Regenzeit fallen wird. Anders als bei uns spielen im Nahen Osten Frühling und Herbst kaum eine Rolle. Klimatisch bedeutender sind die Trockenzeit im Sommer und die Regenzeit im Winter.
Also das heißt, jetzt im Oktober werden dort die Regenfälle beginnen. Und wenn es in den folgenden Monaten nicht ausreichend regnet oder falls es so viel regnet, dass es auch die Ernte und den Boden zerstört, dann kann man sich ausrechnen, dass im nächsten Jahr Hunger sein wird.
Da hilft die Bitte um Regen im richtigen Maß. Im Judentum ist das Schütteln des Straußes der 4 Arten. Das tun Juden und Jüdinnen zu Sukkot in alle 4 Himmelsrichtungen.
Durch das Schütteln, wir versuchen, alle zu verbinden,
sagt Rabbiner Benzion Kaplan aus Düsseldorf. 4 Arten also, die viel Wasser für ihren Anbau brauchen. Vielleicht ist das Schütteln des Straußes eine Art jüdischer Regentanz. Ein jüdisches Puppentheater aus Berlin hat jedenfalls einen eigenen Song darüber geschrieben und ein animiertes Schüttelvideo gedreht. In der Tora steht, fröhlich sollen sie sein, die Juden, die Jüdinnen. Zusammen essen, zusammen trinken, zusammen tanzen. Und überhaupt, die Gemeinschaft zu Sukkot. Durch die Blume gesagt, steckt auch sie im Lulav, im Strauß der 4 Arten. Welche waren das nochmal?
Ein Zweig der Dattelpalme, lang, grün, ungeöffnet, 3 Zweige der Myrte, 2 Zweige der Bachweide und die Frucht des Prachtbaumes.
Interpretiert und repräsentiert durch
Citrus medica cedra.
Auf Hebräisch Etrog, auf Deutsch Zitronat-Zitrone. Der optimale Etrog für den Lulav ist gelbgrün und hat eine dicke, glatte und möglichst faltenfreie Schale. Oval bis elliptisch geformt soll er sein, mit einem Blütenansatz daran und so groß, dass er möglichst die ganze Hand ausfüllt. In einer zweiten Deutung der vier Arten schauen die Rabbiner auf die Form der Pflanzen. Die Zitronat-Zitrone steht dann für das Herz eines Menschen.
Der Mensch möge gut sein und ein offenes Herz haben.
Der Palmzweig der Dattelpalme steht für das aufrechte Gehen, ein gutes Rückgrat.
Es sei biegsam, aber nicht zu brechen.
Die Bachweide steht für die Worte der Menschen, denn ihre Blätter erinnern der Form nach an einen Mund. Soll heißen, Juden und Jüdinnen
sollen koscher essen und sie sollen koscher sprechen. Sie sollen abwägen, welche Worte sie aus ihrem Mund kommen lassen.
Fehlen noch die Blätter der Myrte, eine Pflanze, die ihrer Heilkraft und ätherischer Öle wegen in vielen Kulturen mystisch aufgeladen ist und im Judentum einst als Grabbeigabe beliebt war. Denn sie steht insgesamt im Judentum für Frieden. Ihre Blätter erinnern der Form nach an ein Auge. Soll heißen,
der Mensch möge in den Dingen stets das Gute sehen und in seinem Gegenüber.
So die zweite Deutung des Straußes der vier Arten. Sie werden auf Hebräisch Arba Minim genannt und sollen zu Sukkot koscherer Herkunft sein. In der dritten, sehr geläufigen Deutung geht es um den Duft und Geschmack der unterschiedlichen Arten und wieder hat der Etrog eine besondere Stellung. Also
Citrus Medica Cedra.
Die Zitronat-Zitrone. Sie wird hierzulande auch nicht angebaut, sie braucht ebenfalls ein heißes, trockenes Klima, aber sie wird hierzulande gegessen als
Zitronat. Kleingewürfelt, gezuckert und getrocknet.
Zitronat ist eine beliebte Zutat in der herkömmlichen Weihnachtsbäckerei. Das Gewürz hat einen himmlischen Duft und einen süßen Geschmack. Im Unterschied zu den anderen drei Arten. Rabbinerin Ulrike Offenberg.
Eine Myrte hat nur guten Duft, aber keinen Geschmack. Also die steht für jemanden, der gut ist im Torastudium, aber nicht so viele gute Werke hat. Umgekehrt ist es bei der Dattelpalme. Die hat ja Geschmack, aber keinen besonderen Geruch. Also steht für jemanden, der gute Taten tut, aber nicht sehr gelehrt ist. Und die Bachweide hat weder Geschmack noch Duft. Also das sind Menschen, die eben weder gelehrt sind noch gute Taten tun.
Der Etrog hat eben beides. Er duftet und er schmeckt. Er symbolisiert damit den perfekten Menschen. Zeit in sein Torastudium investierend und nach Gottes Geboten lebend. Besser geht nicht. Besser geht in keiner der drei Deutungen. Und deshalb hat der Etrog auch beim Schütteln zu Sukkot eine Sonderstellung. Rabbiner Ben-Zion Kaplan von der orthodoxen jüdischen Gemeinde in Düsseldorf.
Etrog, ja, was wir haben, symbolisiert ein Zadik, eine Gerechte. Und wir nehmen das in die rechte Hand, weil in jeder Sprache Recht ist richtig. Ja. Und wir versuchen, das mit denen, die noch nicht das alles machen, ja, zusammen zu verbinden, damit sie lernen sozusagen von Etrog, wie das richtig zu machen.
Also, Etrog in die rechte, die anderen Arten in die linke Hand. Beide Hände zusammenführen und ab die Post. Shake the Lulav.
Shake the Lulav.
So wie ein Barkeeper einen guten Drink mixt. Nicht zu doll, nicht zu wenig, aber immer stetig auf und ab.
Shake the Lulav.
Von einer Seite, wir nehmen Bitachon, also die Sicherheit von Gott. Ja, wir versuchen an Gott mit vollem Herz zu vertrauen. Von anderer Seite, wir versuchen auch das weiter an die Menschen zu geben und Menschen zu unterstützen und zusammen zu verbinden.
Der Mensch steht zwischen Himmel und Erde, also schütteln nach unten und nach oben.
Weil diese vier Arten in einem Bündel so zusammengehalten werden, symbolisiert es eben auch die Einheit des Volkes Israel. Wir sollen nicht denken, dass wir nur aus klugen Menschen bestehen oder auch nur aus Wohltätern, sondern die ganze Mischung gibt ein Bild vom jüdischen Volk.
Der Mensch bewohnt die ganze Welt, also schütteln nach Osten, nach Süden, nach Westen, nach Norden.
Ja, natürlich kann man es auch interpretieren auf die ganze Menschheit. Also ich finde, das ist ein Symbol für Diversität, für eine diverse Gesellschaft und dass eine Gesellschaft eben all diese Unterschiede auch zusammenhalten soll und muss.
Drei Sorten Zweige und eine Frucht als reales Abbild der menschlichen Gesellschaft. Als Abbild auch eines Menschen mit gutem Herzen, aufrechten Gang, koscheren Worten und freundlichem Blick. und der Lulave als Bitte um die richtige Niederschlagsmenge.
Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Shabbos, Gut Yontev und ein schönes Wochenende.